denkt Gott lenkt, keiner redet davon. Viele sah ich schon den Himmel stürmen und kein Stern war ihnen groß und weit genug. Der Tüchtige schafft es. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wir werden den Laden schon schmeißen. Doch sie fühlten bald beim Berg auf Berge Türmen, wie doch schwer man schon an einem Stroh trug. Man muss sich nach der Decke strecken. Und vom Dach der Star pfiff ward paar Jahr und sie marschieren mit der Kapell im Gleichschritt langsam oder schnell und blasen ihren kleinen Ton. Jetzt kommt er schon und jetzt das Ganze schwenkt. Der Mensch denkt Gott lenkt. Keine redet davon.
Annette, könntest du dich vorstellen?
Ich bin Historikerin von Haus aus und befasse mich seit mehr als 10 Jahren mit dem Thema Arbeiten, Bewegung und Frauenemanzipation. Ich habe auch meine Diss darüber geschrieben, die hat «Rote Patriarchen» geheissen und ist eigentlich eine Geschichte vom Verhältnis zwischen der Arbeiten, Bewegung und den Frauen um die Jahrhundertwende. Und als ich daran recherchiert habe ich einfach keine besondere Quelle gefunden. Das heisst, ich habe Zeitungen durchgeschaut und Broschüren gefunden, aber irgendwie sind sie so seltsam blutleer gewesen. Und dann habe ich mal jemanden gefragt, ob nicht auch noch Frauen wären, die diese Zeit erlebt haben. Und tatsächlich hat mich dann ein Kollege darauf hingewiesen, dass in Bern noch eine Frau lebt, eine alte Frau, die da sehr drin war. Dann habe ich ihr angerufen und gefragt, ob ich kommen darf. Und ich bin zu ihnen gegangen, habe ein paar Sachen mitgenommen von die Broschüren, die ich gefunden habe. Eine davon hat geheissen Annie Morph von 1916. Gleiche Rechte, gleiche Pflichten, gleicher Lohn, gleiche Arbeit. Und dann habe ich ihr das gezeigt und habe gesagt, ja, ist das echt ihre Mutter gewesen? Und dann hat sie mich nur so angeschaut und dann hat sie furchtbar lachen und gesagt, ja nein, das bin ich gewesen, als ganz junges Mädchen. Und so ist dann eigentlich die Beziehung entstanden zwischen der Annie und mir. Wir haben dann später einen Film daraus gemacht, aus dieser Begegnung. Und irgendwann ist dann die Idee von dieser Biografie entstanden.
Du würdest jetzt etwas aus der Biografie lesen. Und was wäre zuerst, oder würdest?
Ja, das ist ein Teil aus ihrer Jugend, aus ihrer sehr schweren Jugend. Sie ist zuerst so ein bisschen in der Ostschweiz umgezogen mit den Eltern. Der Vater war oft arbeitslos gewesen und hat sehr viel die Arbeit gewechselt. Und irgendwann, also 1899, sind sie dann auf Zürich gekommen. Und da würde ich jetzt einen Teil daraus lesen. Als ich in die Schule kam, wohnten wir an der Feldstraße 55 in einer Zweizimmer-Dachwohnung. Wir hatten meistens die Dachwohnung, denn die war am billigsten. Mein Vater war arbeitslos geworden und hatte bald da, bald dort Arbeit als Handlanger. Die Mutter nähte Plüschborden an Finken und bekam für das Paar 8 Rappen. Mit einem alten Kinderwagen lieferten wir jeweils 100 Paar ab. Sie verdiente etwa 70 oder 80 Rappen pro Tag. Das war sehr wenig. Ich kann mich erinnern, dass wir für einen Liter Milch 16 Rappen bezahlten und für ein Kilo Brot 32 Rappen. Unsere Ernährung bestand aus Milch, Brot und Kartoffeln, sonst hatten wir eigentlich nicht viel. Wenn wir Fett hatten, machten wir Rösti und wenn wir keines hatten, goss meine Mutter Milch zu den Kartoffeln, damit sie ein bisschen weicher wurden. Auch Brennholz konnten wir uns nicht immer leisten. Die armen Leute suchten damals Holz im Wald. Meine Mutter packte uns manchmal in den Kinderwagen, obwohl wir schon groß waren, damit sie unter der Spreumatratze zwei große Holzscheiter verstecken konnte. Die wurden dann heimlich zersägt. Im Jahr 1900, im ersten Schuljahr, war ich beim Glockenaufzug der St. Jakobskirche am Stauffacher dabei. Die Mutter drehte die Rüschen an meinem Kleidchen mit der Brennschere ein, denn ich musste doch schön sein. Darum kam ich zu spät. Ich stellte mich vorne an und bekam eine Wurst. Plötzlich merkte ich, dass das gar nicht meine Klasse war, und ich stellte mich hinten an bei meinem Lehrer Glattfelder. Da bekam ich noch einmal eine Wurst, die ich mit Hochgenuss verschlang. Im gleichen Jahr sang ich mit meiner Klasse am Grab Gottfried Kellers auf dem Sielfeldfriedhof. Sein Grabmal wurde enthüllt. Erst 10 Jahre waren seit seinem Tod vergangen. Als ich eines Tages aus der Schule heimkehrte, sagte mir meine Mutter: Nie mehr werde ich dich für die Ferienkolonie anmelden. Weil du so dick bist und rote Backen hast, darfst du nicht in die Ferienkolonie, hat der Lehrer gesagt. Ja, das stimmte. Dick war ich und rote Wangen hatte ich auch. Aber wovon? Salz und Brot macht Wangen rot, sagt der Volksmund. Auch später wurde ich von Lehrern oft gefragt, ob ich in den Ferien gewesen sei. Ja, ja, du hast es wirklich nicht nötig, du siehst sonst gut aus, war jeweils die Antwort auf mein Verneinen. In jener Zeit kam der Vater oft schon mitten am Tag betrunken nach Hause. Eines Nachmittags ging ich mit dem Schulsack auf dem Rücken die Treppe hinunter. Im ersten Stock begegnete ich dem Vater. Wortlos packte er mich und warf mich zum Fenster hinaus auf das Trottoir. Mir geschah nichts, nur mein Schulsack, der aus Pappe war, ging in die Brüche. Ich ging trotzdem zur Schule und mein Lehrer tadelte mich, weil ich zu spät kam und schmutzige Hände hatte. Als ich von der Schule zurückkehrte, saß die Mutter am Tisch und weinte. Ihre Kleider waren zerrissen und an den Armen hatte sie blaue Flecken. Auf dem Küchenboden lag zerbrochenes Geschirr. Den Vater hatte die Polizei mitgenommen. Das war am 6. Juni 1901. Die polizeiliche Verfügung trägt die Nummer 4202. Meine Mutter bewahrte sie auf und nach ihrem Tod fand ich sie in einer Schachtel. Mein Vater bekam, wegen Tätlichkeiten gegen ihr Kind Anna, eine Buße von 5 Franken und 2 Tage Arrest. Am anderen Morgen suchte meine Mutter ein Zimmer und zog mit uns und ein paar Habseligkeiten an die Ämtlerstraße. Sie kaufte eine Singernähmaschine auf Abzahlung, sie kostete 2 Franken im Monat und lernte Herrenhemden nähen. Sie arbeitete für das Konfektionsgeschäft Guggenheim an der Löwenstraße. So lebten wir zu dritt in einem Zimmer, meine Mutter, meine Schwester Emmy und ich. Emmy zählte damals 8 Jahre, ich 7. Emmy sollte für die Mutter die Knöpfe an die Hemden nähen, konnte das aber nicht gut. So musste ich es probieren und Mutter war zufrieden. Eines Tages lehrte sie mich an einem Stoffresten Knopflöcher nähen. Ich war geschickt und brachte ein schönes Knopfloch zustande. Von nun an saß ich nach der Schule auf einem Schemel und nähte Knopflöcher und Knöpfe an die Herrenhemden. Ich war sehr stolz darauf.
Ja, Annette, wenn du das so vorlesest von ihrer Kindheit, wo einfach ganz sehr harte proletarische Realität schildert, dann kommt mir immer wieder in den Sinn, wie unter anderem auch der Bebel oder der Engel so das proletarische Menschenideal geschildert haben. Und sie selber hat ihren Vater als sehr brutal und sehr familienzerstörend erlebt. Und also mit ihr ja direkt auch gefährlich, also mörderisch gefährlich, wenn er auf sie losgegangen ist. Und sie beschreibt ja auch im Buch, oder sie sagt im Buch, dass das ja nicht eine Ausnahme war, dass sie auch bei ihren Freundinnen und Freunden rundum eigentlich das Gleiche gesehen hat. Die Väter, die schwer alkoholisch waren, die irgendwie den Kampf mit dem Alltag nicht mehr aufnehmen konnten, wo die Familie geplagt haben, die Mütter, die sich von den Vätern nicht trennen konnten, weil die Armut sie auch aneinander gekettet hat. Das Verhältnis zu ihrem Vater war offensichtlich sehr bestimmend für Anni, ihr Leben lang.
Ja, das würde ich auch sagen. Also einerseits Verhältnis zum Vater und andererseits zu der Mutter, weil das sind 2 ganz verschiedene Arten von Verhältnis gewesen. Das Verhältnis zu ihrem Vater hat ihr Verhältnis zu den Männern später sehr lang geprägt. Also sie hat ihre ganze Jugend, auch in der politisierten Zeit, hat sie zu Männern nur freundschaftliche Beziehungen gehabt. Sie war ein Rühr-mich-nicht-an, wo eigentlich nichts hat zu tun haben mit Männern und auch mit Sexualität. Weil sie einfach gesehen hat, wie es kann gehen und weil sie für sich entschieden hat, so ein Leben will ich nicht. Also sie hat auch gesagt, sie will nie heiraten. Und es ist dann nachher ja anders herausgekommen, aber das hat nicht unbedingt müssen. Also in der Jugend ist sie sehr abweisend gegenüber Männern. Und ich glaube, dass sie das nicht in ein sehr tiefes Loch gestoßen hat, ist eigentlich dank ihrem sehr guten Verhältnis zur Mutter, wo ein Fixpunkt war in ihrem Leben, trotz dieser grossen Armut und obwohl sie eigentlich sehr wenig zu essen hatten. Die Mutter war einfach da für ihre drei Mädchen. Sie hat der Anni ja eben sehr früh beigebracht, dass sie Knopflöchli machen. Anni ist als Kind neben der Mutter auf einem Schemeli gesessen und hat da ihre Knopflöchli gemacht bis zum Abend, spät in die Nacht hinein. Die Mutter hat ihr dann Geschichten erzählt aus ihrer eigenen Jugend. Und das hat irgendwie eine ganz starke Beziehung gegeben. Und ich glaube, wichtig ist auch noch, dass durch das, dass Dani mitbekommen hat, was die Mutter muss machen muss, um die Familie durchzubringen, hat ihr das ganz grosses Verantwortungsgefühl gegeben. Und eine sehr tiefe Solidarität auch mit der Mutter.
Mir ist schaurig aufgefallen, die Armut, die Dani beschreibt. Also, dass sie nur Herdäpfel, Brot und Milch hatten. Und mir kommt das vor, wenn ich das höre. Das ist ja 90 Jahre seither. Und das, wenn ich das höre, das ist für mich wie aus einem fremden Land. Und wir können uns die Schweiz gar nicht mehr als armes Land vorstellen. Wie ist das dir gegangen, wo du vielleicht auch recherchiert hast, aber auch vor allem aus dem Gespräch erfahren hast von dieser tiefen Armut?
Es war für mich auch auf eine Art ein Schock gewesen, weil ich von dem allem auch nichts gewusst. Es gibt ja auch sehr wenig Quellen im Grunde genommen, so direkte Quellen über die Lage von der Arbeiterfamilien in der Schweiz. Es ist mir, wenn ich so durch Zürich laufe, heute ist es mir manchmal, komme ich so an Orte her, an alte Häuser. Es gibt noch irgendwo manchmal eine Ecke mit so einem Hinterhof, ein Arbeiterhaus. Und da sehe ich das plötzlich. Und ich spüre es irgendwie, wie das früher war, jetzt einfach dank meinem Wissen. Und auf der anderen Seite ist eben einfach heute alles so richtig zugekleistert, so aufgepappt. Und eigentlich ist das wahrscheinlich nur noch wirklich in der dritten Welt so eine ähnliche Situation. Wobei ich glaube, dass es in der dritten Welt viel schlimmer ist, als es da früher war. Also gerade für Kinder in der dritten Welt, die zum Teil eben nicht einmal das Heim haben, wo Dani eben gehabt hat. Also Kinder, die obdachlos sind und auf der Straße leben.
Also selbst wenn sie irgendwas wie jeden Monat oder alle zwei Monate wieder die Wohnung gewechselt haben, dann war es doch immer so, dass die Mutter immer noch können, irgendwas wie schauen konnte, dass sie eine Mansarde gefunden haben mit einem Bett drin, wenn es auch keinen Stuhl und keinen Schrank hatte, aber irgendwas wie, dass die Kinder wieder ein Dach über dem Kopf hatten.
Ja. Und ich glaube, das ist ja das Bemühen von jeder Mutter, dass sie so wenig sie auch hat, dass sie ihre Kinder einfach irgendwie bei sich behalten und dann mit dem Wenigen, was sie hat, das Heim macht.
Dani hat sich ja sehr früh politisiert, auch sehr wahrscheinlich um dieser Misere daheim mit dem Vater, also sehr wahrscheinlich auch um dieser Misere daheim mit dem Vater zu entkommen, denke ich mir, hat sie sich ganz intensiv und eng an so jugendsozialistische Jugendbewegung angeschlossen, hat dort auch so wie einen zweiten Fixpunkt gefunden neben der Mutter. Die Mutter selber hat aber die Politisierung nicht mitgemacht, oder? So wie sie beschreibt, hat man das Gefühl, Anni war die, die politisch war und die Mutter eigentlich
ja, sie ist, die Mutter war sehr zurückhaltend. Also sie hat schon der Anni geholfen. Es gibt, das beschreibt Anni auch im Buch, die Mutter hat ihren Amis unter dem Rock Flugblätter in die Fabrik gebracht. Also, die Frauen haben hier ja alle so ganz lange schwarze Röcke gehabt. Es war sehr voluminös irgendwie. Und da hat man viel darunter verstecken. Und so hat die Mutter die Flugblätter unter dem Rock versteckt und ist in die Fabrik rein und hat gesagt, sie müsste Anni schnell etwas sagen und hat dann so die Flugblätter können ihr übergeben und reinschmuggeln und Anni hat sie dann verteilt. Also die Mutter hat mehr auf so eine Art mitgearbeitet.
Wozu hast du deinen aufgezogen, hast dich 20 Jahre mit ihm gequält
Wozu ist er dir in deinen Arm geflogen? Und du hast ihm leise was erzählt, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Mutter, für den Graben, für den Graben, Mutter, für den Graben. Junge, kannst du noch an deinen Vater denken? Vater nahm dich oft auf seinen Arm und er wollte dir einen Groschen schenken, spielte mit dir Räuber und Gendarm, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Junge, für den Graben, für den Graben, Junge, für den Graben. Drüben die französischen Genossen lagen dicht bei Englands Arbeitsmann. Alle haben sie ihr Blut vergossen und zerschossen ruht heut Mann bei Mann. Alte Leute, Männer, mancher Knabe in dem einen großen Massengrabe, in dem einen großen Massengrabe. Seid nicht stolz auf Orden und Geklunke, seid nicht stolz auf Narben und die Zeit. In die Gräben schickten euch die Junke, Staatswahn und der Fabrikanten Neid. Ihr wart gut genug zum Fraß für Raben, für das Grab, Kameraden, für den Graben. Für das Grab, Kameraden, für den Graben.
Anni, du hast vorher Annette, ich sage schon Anni, gell?
Ja, das ist eben natürlich das Problem.
Annette, du hast vorher erzählt vom grossen Verantwortungsgefühl, das Anni entwickelt hat, auch von ihrem Sinn für Gerechtigkeit, wo sie schon als Kind eigentlich sie politisiert hat oder als Jugendliche. Was war so ein zentrales Erlebnis für Anni?
Das war der Albis-Rieden-Streik, den sie 1906 mit 12 Jahren erlebt hat, wo die Familie in einem Fabrikhaus gewohnt hat. Der Vater hat dort Arbeit gefunden bei einer Maschinenfabrik und dann haben sie beschlossen, sie zu streiken. Der Vater war also im Streikkomitee gewesen. Und dort hat Anni erlebt, wie die Polizei und Militär eingriffen haben und gegen die Streikenden vorgegangen sind. Sie sind mit den Rossen über die Gärten geritten und dass alle Pflanzen so hoch in die Luft gespickt sind. Und dann ist die Familie Morf, also Anni und ihre Familie, aus der Wohnung rausgerührt worden, weil die der Fabrik gehört haben. Sie haben also nicht mehr drin bleiben. Sie haben von einem Moment auf den anderen müssen raus und sind dann ein paar Tage mit ihren Möbeln auf der Straße gewesen. Zum Glück war es sehr heiß gewesen, hat Anni gesagt. Im Juli war das gewesen. Und das war eigentlich das entscheidendste Erlebnis gewesen für Anni, dass sie nachher in die Bewegung hineingekommen ist. Sie ist dann sehr gleich in die Jugendbewegung gekommen. Sie ist mit 14 schon in die Gewerkschaft eingetreten. Sie hat mit 14 auch angefangen zu arbeiten als Fabrikarbeiterin, als Seidenarbeiterin. Und so war sie eigentlich dann sehr gleich, sehr drin gewesen in dieser sozialistischen Bewegung von Zürich.
Du wirst noch mal etwas lesen über den Generalstreik von 1912, den sie miterlebt hat.
Ja. Im Sommer 1912 beschloss die Delegiertenversammlung der Arbeiterunion den Generalstreik. Ich war auch Delegierte und stimmte ebenfalls für den Generalstreik. Das Streikkomitee hatte beschlossen, dass sämtliche Wirtschaften geschlossen bleiben sollten. In der Nacht vor dem Streik mussten wir Jugendlichen Flugblätter verteilen. Meine Freundin Marie Heisel und ich legten im ganzen Industriequartier unter die Rollladen der Wirtschaften Zettel mit der Aufforderung, die Wirtschaften nächsten Tag geschlossen zu halten, sonst würde sie boykottiert. Ich war erst gegen 1 Uhr nachts zu Hause. Der Morgen kam. Es war ein strahlend schöner Tag, der 12. Juli 1912. Mein Herz schlug heftig, als ich die vielen sonntäglich gekleideten Arbeiter sah. Wir Jungen beschlossen, die Trams nicht aus den Depots ausfahren zu lassen. Es waren schon Arbeiter da, die mit den Tramführern sprachen, denn einige waren trotzdem zur Arbeit gekommen. Wir riefen ihnen zu, «Lass sie doch ausfahren, aber nur über uns!» Und dann legten wir uns quer über die Tramschienen. Ein Tramwagen fuhr ganz nahe an uns heran, wir hielten aber Stand und lagen am Boden, ohne uns zu rühren. Das Tram fuhr wieder ins Depot zurück. Auch die Bauern, die mit Gemüse und Kirschen in die Stadt wollten, ließen wir nicht über die Wipkingerbrücke fahren und sagten ihnen, sie sollten heimkehren. Ein Bauer widersetzte sich der Forderung der Streikposten und knallte mit der Peitsche gegen die Arbeiter. Da flogen die Körbe auf dem Wagen in hohem Bogen auf die Straße und die Kinder, die auf dem Schulweg waren, lasen die Kirschen auf. Der Bauer musste einsehen, dass es besser war, ins Wehntal zurückzufahren. Am Nachmittag bildete sich ein Demonstrationszug zur Silhölzli-Wiese. Dort standen große Bütten voll Wasser und Biergläser mit Henkel bereit. Das Streikkomitee hatte sie von der Brauerei Hürlimann bereitstellen lassen. Ich machte bei der Streikleitung mit. Wir stellten auch die Fabrik ab, in der ich arbeitete, und ich fand Leute, die dort Streikposten standen. Es waren Arbeiter von der Neumühle und von der Orion, denen hatte ich gesagt, geh zum Baumann und Eltern und sag den Arbeiterinnen, die Fabrik wäre abgestellt. Es kommt nicht in Frage, dass die Seidenfabrik Hönk arbeitet.
10er Jahre sind sehr intensive Dekade in der Schweiz, was Streiks angeht und Arbeiter und Arbeiterinnenkämpfe. Das tönt eine Art verscheifacht, die Beschreibung vom Generalstreik. Also es tönt, es ist gelungen und sie haben können die anderen Arbeiterinnen und Arbeiter mobilisieren. Dass es aber für Tani nicht so einfach war, heisst ja unter anderem auch, dass sie dann nachher jene Mal, glaube ich, entlassen worden ist, ihre Arbeit verloren hat, immer wieder hat man die Arbeitsstelle wechseln und auch dann zusehends auf so eine schwarze Liste gekommen ist, dass man sie gar nicht mehr eingestellt hat.
Ja, sie ist gerade sofort nach dem Generalstreik ist sie auf die schwarze Liste gekommen. Und sie hat dann bis 1917 nur Gelegenheitsarbeiten können machen. Also sie hat auf dem Bau gearbeitet oder ist gegangen Parkettstegen putzen. Also sie hat nie mehr eine richtige Arbeit gefunden.
Ist es vielleicht auch darum, weil sie als Frau eigentlich, das ist ja eigentlich ungewöhnlich, sehr aktiv, eine Aktivistin war. Also wo du vorher erzählt, gelesen hast, wie sie sich da mit den Jungburschen zusammen auf die Tramschiene gekleidet haben. Wenn ich mir das vorstelle, mit diesen langen schwarzen Röcken, also es ist ein ungewohntes Bild, dass sich ein junges Mädchen oder eine Frau so exponiert in den Kämpfen, oder? Ist sie eine Ausnahme gewesen, oder?
Ja, es dünkt mich schon. Es hat schon Mädchen gehabt und junge Frauen, die mitgemacht haben. Aber es war ungewohnt gewesen. Und sie war ja dann auch verschrien in der ganzen Stadt, auch sogar als Hure. Das macht man doch nicht, dass man jetzt abends mit jungen Männern irgendwo ist. Jetzt abends hat ein anständiges Mädchen, auch ein Arbeitermädchen, daheim zu sein.
Ihr Vater hat dann, glaube ich, sogar versucht, sie unter Vormundschaft zu stellen oder einzuweisen lassen in ihrer Heimatgemeinde, auch aufgrund von so Gerüchten, die er probiert hat auszunutzen gegen die Anni, dass sie einen lockeren Lebenswandel führe, weil sie mit jungen Burschen schon in einem so jungen Alter zusammen war.
Ja, das stimmt, das hat er mal versucht, aber es ist ihm nicht gelungen, weil die Anni hat sich sehr gut selber verteidigt vor diesen Behörden und hat geschildert, wie ihr Familienleben war. Und da haben die das einfach, da haben die das begriffen und haben sie dann gehen lassen. Sie haben sich überzeugen lassen.
Ricordatevi di noi, siamo morte in una fabbrica. Sfruttate sul lavoro, sfruttate a casa e fuori. Yeah, I'm sorry.
Adele l'hanno presto incarcerata per avere militato, per avere contestato. L'hanno presto incarcerata in una cella isolata per paura che parlasse con chi vuol saper le cose.
Du willst noch mal etwas vorlesen, also was im Zusammenhang mit Frauenarbeiterbewegung steht?
Ja, Dani war nicht nur in der sozialistischen Bewegung mit Männern zusammen, sondern auch im Arbeiterinnenverein. Und der Arbeiterinnenverein war so ein Zusammenschluss von verschiedensten Frauen aus der Bewegung. Einmal hielt Betty Ostersetzer im Arbeiterinnenverein einen Vortrag über die Frauenfrage. Wir diskutierten darüber an mehreren Versammlungen. Auf dem Heimweg wurde im kleinen Kreis weitergeredet. Es wurde für uns immer deutlicher, dass die Stellung der Frau verändert werden musste. In ihrem Vortrag hatte Frau Ostersetzer gesagt, das Haus ist nicht mehr die Welt der Frau, sondern die Welt ist ihr Haus. Die Frau sollte also endlich zu einem selbstständigen Menschen werden, mit gleichen Rechten wie der Mann. Auch sie sollte einen Beruf haben, aber dabei nicht mehr allein für den Haushalt verantwortlich sein. Jedes Haus sollte eine Kommune bilden, gegessen würde gemeinsam und für das Waschen, Bügeln und Flicken der Wäsche würden geeignete Mitbewohner ausgesucht, die von der Hausgemeinschaft bezahlt würden. Arbeitszeit wäre 8 Stunden pro Tag, für die Kinderbetreuung wäre gesorgt. Wir diskutierten auch über freie Liebe, über die Ehe ohne moralischen Zwang. Ich konnte mit diesen Zukunftsbildern nicht viel anfangen. Die Realität sah nämlich nicht so rosig aus. Zilla Itschner war eine von den Frauen, die vehement für diese neuen Ideen eintraten. Ich war aber mit ihrem Leben gar nicht einverstanden. Sie und ihr Mann, der sehr linksstehende Hans Itschner, gingen ihren Neigungen nach. Wer weiß, was aus ihren Kindern wurde. Nur eines wurde in Zürich geboren und blieb hier. Sonst ging Zilla, wenn sie schwanger war, für ein paar Wochen nach Spanien oder Frankreich, dann kam sie zurück ohne Kind. Dabei hätten Zilla und ihr Mann, beide intelligente Menschen, gut ihr Brot verdienen und den Kindern ein Heim bieten können. Auch Boce Scheidecker, eine Bekannte von mir, die zu der Itschner-Gruppe gehörte, sprach gern über Kommunen. Auch sie ging manchmal schwanger ins Ausland und kam ohne Kind zurück. Sie hatte ein kleines Kind, das sie oft zu mir brachte, für einen Tag, wie sie sagte. Meistens holte sie es aber erst Tage später wieder ab. Empfängnisverhütung kannte man nicht in der Arbeiterschaft. Wenn wieder ein Kind auf die Welt kam, war der Mann wütend auf seine Frau, denn das war ihre Angelegenheit. Viele Streitigkeiten zwischen Mann und Frau entstanden daraus. Ich weiß das aus der eigenen Familie. Meine Mutter lief oft zum Schlafzimmer hinaus. Erst als ich älter war, begriff ich, warum. Die Mädchen und Frauen im Arbeiterinnenverein wurden in den Vorträgen, die Betty Ostersetzer hielt, über Empfängnisverhütung aufgeklärt. Sie hätten sich beim Arzt jeden Monat nach der Periode einen Schutz einsetzen lassen müssen, aber das bedeutete eine Konsultation beim Arzt und das Geld dazu hatten die Frauen nicht. Und dann wurde unter den Arbeiterinnen in den Fabriken halt viel getuschelt von Abtreibungen. Viele Frauen starben, weil sie zu einer Kurpfuscherin gingen oder dies und jenes probierten. Offen konnte man nicht über solche Fragen sprechen. Keine Mutter und kein Vater hätte mit den Kindern darüber gesprochen.
Ich finde das wahnsinnig erstaunlich, wie offen und frei Dani über Sexualität, über Fragen von Kindern redet. Und ich habe mich dann gefragt, das ist eigentlich nicht selbstverständlich bei Frauen in diesem Alter, ist das eigentlich ein Prozess gewesen, wo Dani durchgemacht hat in diesen vielen Gesprächen mit dir, dass sie offener geworden ist und gewisse Tabus gebrochen hat? Oder ist sie eigentlich aufgrund von ihrem Engagement schon sehr offen gewesen, um über Sexualität oder Frauensachen zu reden überhaupt?
Es ist wahrscheinlich beides. Also einerseits haben wir natürlich wirklich so viel und lange Gespräche gehabt, dass wir dann einfach aufs eine oder das andere gekommen sind. Aber sie hätte ja eigentlich da können ihr Veto einlegen und sagen, das kommt nicht ins Buch, wenn sie es nicht wählen. Aber ich glaube, es kommt aus ihrem politischen Bewusstsein heraus, dass sie findet, das muss man einfach wissen und dass man vor allem die jungen Frauen von heute wissen, wie das war.
Sie ist für mich sowieso immer ganz erstaunlicher Mass fähig, die Widersprüche, die sie selber erlebt hat, in der Bewegung irgendwie zu äußern oder auch vielleicht auszuhalten. Eben gerade auch das Frauenbild und dann nachher zu sehen, wie die Frauen gelebt haben und auch zu begreifen oder für sich selber der Überzeugung sein, dass für sie als Proletarierin andere Maßstäbe gelten als für teilweise auch bürgerliche Frauen innerhalb der sozialistischen Bewegung. Und dann auch zu sehen, wie die Männer mit den Frauen umgegangen sind und wie auch das so quasi befreiende Frauenideal von der sozialistischen Bewegung für die Frauen auch wieder schon wie eine Falle war, also wo sie wieder reingenommen hat. Und dass sie hat das mit einer irrsinnigen Schärfe beobachtet. Und wie sie einfach teilweise dann so Sequenzen oder Szenen erzählt, wo sie einfach wahrnimmt, wo andere vielleicht einfach darüber hinweggeschaut hätten oder das gar nicht so, oder gar nicht hätten wollen sehen.
Ja, das dunkelt mich auch und ich weiss eigentlich nicht, woher das kommt. Sie war ja schon als Kind so, dass sie sehr gut beobachten konnte und dann ihre Schlüsse daraus gezogen hat. Und das ist sie auch als junges Mädchen und als Erwachsene gewesen. Ich weiss nicht, ich kann eigentlich nicht genau sagen, woher das kommt. Ob es ihre Intelligenz ist oder einfach eben ihr Wachsein für solche Sachen. Sie hat, also die Broschüre, die sie geschrieben hat, 1916 über Frauenfragen, die hat mich auch sehr beeindruckt, wie sie, also trotz ihrem sehr niedrigen Bildungsstand, sie hat ja eigentlich ja, 6 Jahre Primarschule und dann 2 Jahre Sekundarschule und nachher ist sie ja gerade in die Fabrik, ist die Broschüre so genau und so analytisch geschrieben und sie hat so viel auch statistisches Material, also zum Beispiel über Tuberkulose in den Arbeiterquartieren im Vergleich zu den bürgerlichen Quartieren. Das hat mich ungeheuer beeindruckt.
Ο χρόνος είναι κάτι απίθανα μακρύ. Υπήρξαν χρόνοι πάει πέρα.
Ich will noch schnell etwas sagen zu dieser Musik, die wir jetzt hier gehört haben. Das ist ein griechisches Lied, und zwar vom Thanos Mikroutsikos. Und das behandelt Gedicht von Majakowski. Und das habe ich deswegen hier reingenommen. Der Majakowski war ein revolutionärer russischer Schriftsteller, der fast den gleichen Jahrgang hat wie Tanja. Er ist nämlich 1893 geboren.
Die Zehnerjahre waren in Zürich auch ganz eine intensive internationalistische Zeit für die Arbeiterinnenbewegung. Es sind sehr viele deutsche Exilanten und Exilantinnen und auch aus Russland sind sehr viele da gewesen. Also es war die Zeit, in der Lenin und Nadezhda Krupskaja in Zürich waren. Der Willy Münzenberg war auch in Zürich. Diverse andere. Die Anni hat die alle sehr gut kennt. Männer haben sich in der Beiz getroffen, die Frauen eher daheim zum Tee oder zum Spazieren gehen oder konkret in der Zusammenarbeit miteinander. Das war eine Zeit, in der sie ganz stark daran geglaubt hat, dass die Arbeiterinnenbewegung sich wirklich international zusammenschliessen würde und dass es nicht mehr möglich wäre, einen Krieg zu machen. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs hat ganz viele Hoffnungen zerstört. Sie beschreibt, wie die Deutschen alle zurückgehen nach Deutschland und voll Begeisterung dort in die Armee gehen und wie das unglaublich ist, wie die ganze Arbeiterbewegung auf einmal auseinandergeht und sich alle so in eine chauvinistische eigene nationale Ecke zurückziehen. In Zürich sei es sehr still geworden, dann sagt sie das erste Mal, wo der Schock hat müssen verdaut werden auch in der Bewegung. Sie ist dann 1919, wo die Räterepublik sich etabliert hat in München, ist sie nach München gegangen als Sekretärin von Ernst Stoller und hat dort wieder einige von ihren früheren Genossen getroffen, die eben 4 Jahre früher die Schweiz verlassen haben. Annette, könntest du etwas erzählen über die Zeit von ihr, die sie in München erlebt hat, weil das doch eigentlich etwas ganz Besonderes ist, dass sie also wirklich als Proletarierin sehr arm gar nicht gut bemittelt, denn ganz wirklich international ausgerichtet, einfach sich aufgemacht hat und dann nach München mitten in die sehr auch aufregende Zeit und unsichere Zeit hineingegangen ist.
Ja, also eben nach dem Zusammenbruch von der Arbeiterbewegung anfangs vom Ersten Weltkrieg hat es so gegen Ende vom Ersten Weltkrieg einen Aufbruch gegeben wieder. Also in Russland ist 1917 die Revolution ausgebrochen. Und auch in Deutschland hat es überall revolutionäre Aufstände gegeben. Und das hat für die Schweizer einen ungeheuren Eindruck gemacht. Also ich habe das Gefühl, dass sie hier gemeint haben, auch in der Schweiz steht unmittelbar die Revolution bevor. Also der Generalstreik war auch ein Ausdruck gewesen. Der ist ja dann niedergeschlagen worden und einfach in einer sehr resignativen Stimmung geendet. Und dann sind sehr viele Schweizer und Schweizerinnen sind in die revolutionären Länder. Also sehr viele sind auf Russland, haben dort bei der Revolution mitgemacht. Und so andere, wie eben Dani, sind auf Deutschland gegangen. Und in München war sie bei der Roten Armee gewesen, als Sekretärin. Sie hat dort Listen geführt und hat dort auch sehr intensive Erlebnisse gehabt, wo eigentlich ihr revolutionäres Weltbild auch zu einem grossen Stück wieder kaputt gemacht haben. Also sie hat gesehen, dass die Revolutionäre, dass das nicht irgendwie eine gebildete, politisierte Arbeiterklasse ist, sondern dass das vor allem Soldaten gewesen sind, die aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen sind, die verwahrlost gewesen sind, auch psychisch verwahrlost, sozial verwahrlost, die sind gegangen stellen, und also Bauern bestohlen haben, ihnen sind gegen Kühe rauben und das letzte Hemd. Und die eigentlich nur in dieser Roten Armee waren, wegen diesen paar Mark Sold und wegen der täglichen Erbsensuppe. Und als Dani dann noch erlebt hat, dass er mal auf dem Dorfplatz der Ernst Toller alle zusammengerufen hat und dann 3 Bahren hergebracht wurden sie mit Frauen, die im Kanton Memphis vergewaltigt worden sind von x Soldaten. Dann ist ihr etwas zusammengebrochen, dass sie gesehen hat, also wir haben so grosse Hoffnungen gehabt und jetzt passiert das. Und wo dann München geräumt worden ist, also es ist dann die deutsche Regierung, die von Berlin, ist dann einmarschiert und hat die Revolution vollkommen zerstört, hat Dani auch müssen flüchten unter ganz abenteuerlichen Umständen. Sie ist also gerade noch jeweils durch die letzte Absperrung durch und hat es dann geschafft, aus München rauszukommen mit einem Freund ist dann aber gleich in Augsburg verhaftet worden und monatelang dann im Gefängnis gsi. Hat auch gehört, wie Leute verschossen worden sind. Der Kommunistenführer Levinet ist verschossen worden. Sie jetzt müssen mit anhören. Also es ist eine ganz, ganz eine schwierige Zeit gewesen. Und wo sie dann ausgewiesen worden ist, weil sie Schweizerin war, andere sind dann, ihre Genossen sind dann noch jahrelang im Gefängnis gewesen, wo sie ausgewiesen worden ist und wieder in die Schweiz zurückgekommen ist, ist sie einfach vollkommen deprimiert gewesen. Also so deprimiert, dass sie sogar eine Zeit lang an Selbstmord gedacht hat.
Für mich schließt sich da einfach gerade eine Frage an, die mich eigentlich durch das ganze Buch durch und immer wieder, wo mir immer wieder gekommen ist. Sie war eben in München gewesen, da, während der Räterepublik. Und die deutsche Regierung, die dann nachher die Revolution zusammengekartätscht hat, war ja eine sozialdemokratische Bewegung. Ja. Unter dem Ebert und der Noske war da federführend. Sie beschreibt auch, wie die schweizerisch-sozialdemokratische Bewegung sich wandelt, auch zu einer sehr ausgesprochen chauvinistischen Bewegung. Trotzdem ist Anni und auch ihre ganzen Enttäuschungen mit der sozialistischen Bewegung. Trotzdem ist Anni immer in der Bewegung drin geblieben, hat immer für den Sozialismus gekämpft. Und was aber noch für mich noch erstaunlicher ist, sie ist immer in der SP Schweiz geblieben.
Mhm. Ja.
Hat sie da
sie ist einfach, sie ist dieser Bewegung treu geblieben. Und zwar irgendwie mit dem Gedanken, es geht auf und ab. Und man hat den Flügel und man hat den Seppflügel. Also es gibt einen linken Flügel und einen rechten Flügel und es gibt Sonnige und andere und es gibt Karrieristen. Und da hat sie aber gesehen, dass das eigentlich überall so ist. Sie hatte keine Alternative gehabt. Sie war auch in dieser Bewegung natürlich daheim gewesen, in der SP. Es hat einfach immer wieder Genossen gehabt und Genossinnen rundherum, die auch dieser SP treu geblieben sind und eben auch dort waren. Das ist eine Art wie eine Familie, wo du zwar wahrscheinlich nicht immer einverstanden bist, aber dann vielleicht gleich treu bleibst. Also sie ist 1920, als die Spaltung war, zwischen der SP und kommunistischen Partei, dann ist sie ganz bewusst nicht in die kommunistische Partei, weil sie einfach nicht auf dieser Linie war.
Aber wie meinst du, dass sie nicht auf dieser Linie war? Weil der Ernst Stoller und die ganzen Leute waren ja sehr viel radikaler als die SPD. Und sie hat ja mit ihnen zusammen geschafft.
Die waren die unabhängigen Sozialisten. Gewesen.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Aber Kommunismus, also Kommunisten, dortmal 1920, da hat sie, sie sagt das heute, sie sei einfach nicht so links gestanden wie die.
Also sie ist wie quasi das zwischen der Sozialdemokratie und der kommunistischen Partei ist sie gestanden. Ja, also sie eben ein Mensch, der sich mit den unabhängigen Sozialisten identifizieren können.
Genau. Hier in Deutschland schon. Da in Deutschland und in schon. Das hat sie ja in der Schweiz nicht gegeben.
In der Schweiz hat es ja jahrelang schon auch einen linken SP-Flügel gehabt, wo man ja Hoffnungen gehabt hat, bis in die 30er Jahre, es gäbe irgendwie mal noch Zusammenarbeit wieder mit den Kommunisten. Also der antimilitaristische Block, der ist in der SP geblieben, ein grosser Teil davon, bis in die 30er Jahre,
genau.
Wo es dann wirklich definitiv war, die zwei Parteien finden sich nicht mehr.